Willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Margareta Kachlikova und ich werde Sie durch die Sendung begleiten. Mord oder Totschlag? Der tschechisch-deutsche Künstler Petr Vrána sucht Wahrheit über eine Flugzeugentführung aus der CSSR im Jahr 1972. Wir berichten darüber in einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. In unserem Sprachkurs wird heute Milch getrunken. Und um die Geschichte geht es auch im Kultursalon, genauer um die erzählende Literatur, die sich inhaltlich mit der Geschichte Tschechiens und insbesondere Böhmens auseinandersetzt. Bleiben Sie dran, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Menschen aus dem früheren Ostblock sind auf unterschiedliche Weise in den Westen geflüchtet. Besondere Folgen für alle Beteiligten hatte die Flucht von 10 tschechoslowakischen Jugendlichen im Juni 1972. Mit Pistolen bewaffnet entführten sie ein Flugzeug aus Marienbad. Der Pilot kam dabei zu Tode und nach der Notlandung in Weiden wurden die Jugendlichen von der bayerischen Justiz teils zu hohen Haftstrafen verurteilt. Gitter statt Freiheit. Das warf einige der Luftpiraten dann aus der Bahn. 40 Jahre nach dem Ereignis hat sich der tschechisch-deutsche Künstler Petr Vrána an die Recherche gemacht und ist auf Fakten gestoßen, die die Tat neu bewerten und ein schlechtes Licht auf die bundesdeutsche Justiz werfen. Mehr von Till Janzer in einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Zehn Jugendliche steigen in Marienbad in ein Flugzeug. Sie sind 17 bis 22 Jahre alt, tragen lange Haare. Sie wollen aus der Tschechoslowakei in den Westen fliehen. Kurz nach dem Abheben kapern sie die Maschine. Den Piloten weisen sie mit vorgehaltener Pistole an, Kurs auf Deutschland zu nehmen. Doch der wehrt sich. Der Pilot ist von der Kugel getroffen, der Co-Pilot steuert die Maschine in die Oberpfalz. Die Jugendlichen werden von der bayerischen Polizei verhaftet, wegen Mordes angeklagt und zu langen Haftstrafen verurteilt. Es war ein spektakulärer Fall und hat selbst das kommunistische Regime inspiriert. Die Flugzeugentführung wurde für die Propaganda verarbeitet in einer Folge von Major Semmern, dem tschechoslowakischen Ostblock der RIG. So wurde propagandistisch die Verfolgung von langhaarigen und unangepassten Jugendlichen vorbereitet. Die wirklichen Entführer kamen aus unterschiedlichen Verhältnissen, 7 Männer und 3 Frauen. Einige von ihnen waren bei der politischen Öffnung während des Prager Frühlings 1968 ins Ausland gegangen und hatten dort mehrere Jahre lang gelebt. Sie machten Musik und einige experimentierten auch mit Drogen, wie viele andere Jugendliche in dieser Zeit. In die Tschechoslowakei kamen sie wegen einer Fehlinformation zurück. Petr Vrána hat 2 Jahre lang zu dem Fall recherchiert. Im Prager Künstlerzentrum DOCS ist derzeit von ihm eine Ausstellung von Dokumenten zu sehen.
5 von den 10 Entführern waren tatsächlich länger im Ausland, haben sich da hineinlocken lassen in die Falle von den Eltern, sagten, es ist jetzt die Amnestie und die wird bis Mitte 1971 zu Ende werden und wenn ihr jetzt nicht kommt, kommt die nie wieder. Ja. So kamen sie und dachten, dass es gut geht. Sie haben sich nicht vorstellen können, dass die Stasi und das Regime sich einfach verändert hat. Die haben in ein anderes Land, sind sie zurückgekehrt, das sie verlassen haben. Das brachte sie zusammen.
Als sich die jungen Tschechoslowaken damals in Prag zusammenfanden, war eine Flugzeugentführung noch gar nicht geplant. Mehrmals versuchten einige, legal eine Reise nach Jugoslawien zu beantragen. Die Behörden lehnten das ab. Erst später entstand der Plan der Entführung. Jaromir Dvořák ist einer der damaligen Täter, er lebt heute in München.
Also ich habe Flugzeugentführung zuerst abgelehnt, also innerlich, das war mir zu viel. Dachte ich mir, das ist einfach too much. Ne? Mit der Zeit dann, nach ein paar Wochen, habe ich das akzeptiert. Aber natürlich ist es eine gewisse Naivität, die man dann als junger Mensch hat, weil wir sind natürlich davon ausgegangen, dass es glatt läuft. Das ist überhaupt nicht passiert, ne? Das ist alles schief gelaufen dann im Endeffekt.
Zum Schicksalstag wird der 8. Juni 1972. Mehrere Monate hat sich die Gruppe auf die Entführung vorbereitet. Die Wahl fällt auf einen Flug von Marienbad, denn der Flugplatz in der westböhmischen Kurstadt hat keine Metalldetektoren. Es ist eine kleine Maschine der slowakischen Slovair mit 15 Passagiersitzen. Sie startet zu einem Inlandsflug ins slowakische Lučenec. Der Co-Pilot Dominik Chrobák schilderte später gegenüber dem tschechoslowakischen Staatsfernsehen in einer Nachstellung der Ereignisse.
Als wir auf 200 bis 250 Metern Höhe waren, hörte ich, wie plötzlich die Türen zum Cockpit geöffnet wurden. Ich habe mich zum Funker umgedreht und sehe, wie dort ein junger Mann steht mit einer Pistole in der Hand.
Die 10 Entführer haben 2 Pistolen an Bord geschmuggelt. Eine im Slip einer der 3 Frauen, die andere im Kinderwagen mit einem 1-jährigen Baby. Der junge Mann, der auf den Piloten zielt, ist Lubomir Adamica, 22 Jahre alt. Die Vorschriften für das Flugzeugpersonal in solch einem Fall lauten, auch damals in der Tschechoslowakei, den Anweisungen der Entführer zu folgen, niemanden zu gefährden. Doch es kommt zum Handgemenge. Was dabei geschah, beschrieb zum Beispiel der Spiegel.
Im Handgemenge fiel ein verhängnisvoller Schuss. Adamica schoss den Chefpiloten Jan Mečica aus 1,5 Zentimetern Entfernung in den Hals. Co-Pilot Jan Chrobák steuerte die Maschine, den sterbenden Kollegen auf dem Schoß, zum Flugplatz Latsch bei Weiden in der Oberpfalz.
Auch alle anderen Zeitungsberichte, ob im Stern, im Hamburger Abendblatt oder in bayerischen Lokalblättern, schildern einen Mord. Und das noch vor der Urteilsverkündung. Tatsächlich werden die Entführer von den deutschen Strafvollzugsbehörden nach der Verhaftung wie Schwerverbrecher behandelt. Sie werden zeitweise in Isolierzellen gesteckt. In ihrer Heimat stellt die kommunistische Propaganda die Jugendlichen als eine verbrecherische Vereinigung dar. Nicht ganz so scharf, aber im Duktus ähnlich klingt das auch von Seiten der deutschen Justiz. Der Spiegel zitierte 1973 Oberstaatsanwalt Wilhelm Meyer. Dieser sagte, dass die Flugzeugentführer
aufgrund ihrer in der GSSR auffälligen Kleidung, schulterlangen Haartracht und ihres Gesamtverhaltens immer wieder in Konflikt mit der Prager Polizei gerieten und sich im westlichen Ausland ein besseres und ungebundenes Leben erwarteten.
Petr Vrána hat in den Akten der tschechoslowakischen Geheimpolizei STB recherchiert. Er hat keinen Eintrag gefunden, dass einer der Entführer vorbestraft gewesen wäre. In der Anklageschrift fanden sich indes Verweise auf Vorstrafen. Sie waren wohl vom STB erfunden worden, vermutet Vrána. Und der Oberstaatsanwalt durfte die Polizeiakten aus einem Unrechtsstaat dann einfach so in seine Anklageschrift einbauen. Auch der Ausdruck »ungebundenes Leben im Westen« fand seinen Weg in die Anklageschrift. Der damalige Vorsitzende Richter in Weiden, Anton Oberndorfer, befand zynisch, die jungen Leute seien ja in die Absperrung hineingeboren worden. Sie hätten sich ja daran gewöhnen können. Dazu Jaromír Dvořák.
Im Westen wollten wir sowieso alle, weil das Leben in Tschechien wurde immer schwieriger und immer unfreier und es war eigentlich so offene Schizophrenie. Sie wussten ganz genau, dass es gelogen wird überall, aber da durfte man nicht drüber reden. Ne? Und wenn man irgendwas falsch sagt oder was falsch tut, dann ist man sehr schnell dran. Und aus dem Grund wollte man halt raus. Und wir waren jung, deswegen hat man gedacht, nee, also das ist weggeschmissenes Leben, hier zu bleiben.
Die inhaftierten Jugendlichen erhalten im Januar 1973 eine tschechische Übersetzung der Anklageschrift. Die Anklage lautet auf schwere Luftpiraterie und für Adamica zudem auf Mord. Aus Verzweiflung erhängt sich der junge Mann mit einem Handtuch in seiner Zelle. An seine Eltern hinterlässt Adamica einen Abschiedsbrief.
Ihr wisst, wie es passiert ist, und das hat mich bis zum heutigen Tag am Leben gehalten. Niemand glaubt mir und ich kann nicht mehr weiter. Glaubt nichts, was ihr hört, und nur die Hälfte von dem, was ihr seht. Das ist das Letzte, was mir in diesem Moment einfällt.
Grundlage für die Mordanklage war nur ein eiliger Autopsiebefund aus Weiden. Schon am nächsten Tag war der Körper des toten Piloten in die Tschechoslowakei zurückgebracht worden. In Bayern blieb nur Oberflächengewebe von der Ein- und Austrittsstelle der Kugel zurück, sowie die Kleidung des Piloten. In Prag unternahm ein Arzt dann eine inoffizielle Obduktion. Die Ergebnisse haben 40 Jahre in den Archiven geschlummert. Erst Petr Vrána hat sie bei seinen Recherchen gefunden.
Hier ist die Obduktion von Weiden. Der Pilot des unglücklichen Flugzeuges, schreiben sie, wurde getroffen in den Hals und das Projektil fließt den Körper auf der rechten Seite unten. Dabei ist es anders. Der Körper ist nach Tschechien gebracht worden, Tschechoslowakei gebracht worden. Da war ein Professor Schimparek und die Befunde sind anders.
Laut dem Bericht aus Prag ging das Projektil nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben durch den Körper des Piloten. Der Arzt machte dies an der Bruchrichtung einer Rippe fest.
Jetzt ist klar, dass der Pilot nach der Waffe gegriffen hat. Beide hielten die Waffe in der Hand, also der Schuss fiel. Der Pilot hat sich praktisch selbst erschossen.
Petr Vrána hat diese Schlüsse nicht allein gezogen. Er hat sich von zwei tschechischen Kriminalbeamten helfen lassen. Das Obduktionsergebnis schließt also einen Mord aus und stellt die gesamte damalige Anklage auf den Kopf. Wie konnte es aber auf deutscher Seite zu einem anderen Ergebnis kommen, das die Medien dann auch noch ohne Prüfung übernahmen? Petr Vrána hat Akten gefunden, die einen regen Kontakt von Staatsanwalt Meyer mit der tschechoslowakischen Staatssicherheit belegen. Und sie belegen auch, dass der Co-Pilot Chrobák unterschiedliche Aussagen zum Tathergang gemacht hat. Meyer muss dies aber unterschlagen haben und ließ einen Meineid zu. Petr Vrána resümiert daher.
Wir sind auf dieses Unglaubliche gestoßen, dass beide Seiten in Bayern gegen die Langhaarigen und Prag gegen die Langhaarigen zusammen sich getan haben, um sie am höchsten zu bestrafen.
Der kommunistischen Führung in der Tschechoslowakei kam das Urteil sehr gelegen. Wenn selbst der Westen die Republikflüchtigen zu Mördern stempelte, war die Flugzeugentführung auch ohne die eigene Propaganda schon diskreditiert. Die 9 noch lebenden Flugzeugentführer wurden zu Haftstrafen zwischen 3 und 7 Jahren verurteilt. Jaromír Dvořák erhielt 5 Jahre Jugendstrafe, von denen er die Hälfte abgesessen hat. Erst vergangene Woche hat er von Petr Vrána erfahren, dass der Tod des Piloten kein Mord war. 40 Jahre lang hat er auf diese Information gewartet.
Ich bin eigentlich erleichtert. Also erstmal aus dem Grund, weil ich habe das eh schon so erlebt. Weil ich war ja im Flugzeug ziemlich vorne und ich wusste, dass es kein Mord war. Weil ich gesehen habe, dass der Pilot sich umdreht und dass der ihn nicht einfach abgeknallt hat. Das wusste ich schon immer. Aber dass es offiziell Mord war, das ist jetzt vom Tisch und da bin ich total froh. Jetzt ist natürlich die Sache, es ist jetzt 40 Jahre her. Und wie will man jetzt die Korrektur sozusagen publik machen? Das wird nicht einfach. Aber für mich persönlich ist es schon eine Art, wie Sie das sagen, Genugtuung.
Soweit Till Janzer und sein Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Es ist nun die Zeit, Tschechisch zu lernen. Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch in der heutigen Ausgabe des Sprachkurses geht es um Lebensmittel, aber im Unterschied zu den Gewürzen begleitet das heutige Thema einen Menschen von der Geburt bis zum Tod. Es geht um die Milch.
Mléko.
Die Milch.
Mléko.
Oder
Mlíko.
Ist eine weiße Flüssigkeit und für Neugeborene die erste Nährstoffquelle. Säuglinge.
Kojenci.
Bekommen sie genauso wie Säugetiere
Safzi
von ihrer Mutter. Im Laufe der Zeit wird auch bei Menschen die Muttermilch
Materské mléko
durch Milch bestimmter Tiere, hauptsächlich von Kühen, ersetzt. Diese trinkt man direkt oder nutzt sie zur Zubereitung eines Breis.
Kaše.
Sei es Grießbrei,
Krupicová kaše,
Kartoffelbrei,
Bramborová kaše
oder Haferbrei,
Ovesná kaše.
Oder aber man kocht mit ihr einen Pudding.
Pudding.
Bei der Milch unterscheidet man je nach dem Fettanteil die Vollmilch,
plnotučné mléko,
Halbfettmilch,
polotučné mléko
und Magermilch,
odtučněné mléko.
Noch fettiger als Vollmilch ist die Sahne,
smetana.
Milchprodukte,
mléčné výrobky,
sind zum Beispiel Butter,
máslo
und Käse,
sýr.
Beim Käse unterscheidet man verschiedene Sorten wie Hartkäse,
Frisier,
Frischkäse,
Cherstvisier,
bzw. Schmelzkäse,
Tavernisier.
Aus Milch entsteht auch Quark,
Dvaroch.
Ein bisschen Milch findet man zudem in der Milchschokolade,
Mlečná čokoláda.
Eine besondere Gruppe bilden Sauermilchprodukte. Sehr beliebt ist und sehr oft gegessen wird der Joghurt,
Joghurt.
Getrunken wird Kefir,
Kefir,
bzw. die Acidophilus-Milch,
Acidophilní mléko.
Dies klingt zwar wie ein Begriff aus dem Chemieunterricht, der Begriff ist dennoch üblich. Bei der Milch, Achtung, nach einigen Tagen kann sie sauer werden,
Skisnout,
bzw. gerinnen,
Srazice.
Beim Kochen kann sie wiederum überlaufen,
Utéci,
oder anbrennen,
Připálice.
Nur indirekt mit der Milch verbunden sind die Milchstraße,
Mléčná dráha,
der Milchzahn,
Mléčný zub,
die Hautmilch,
Pleťové mléko,
oder das Milchglas,
Mléčné sklo.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Auf Initiative des Adalbert-Stifter-Vereins in München ist in diesem Jahr eine Bestenliste böhmischer und mährischer Erzählliteratur erstanden. Ob Prager Frühling, ein Krimi zu Zeiten der letzten Tage des Nationalsozialismus oder bekannte Kinderliteratur. Auf der Bestenliste ist alles vertreten. Über die Liste, den ein oder anderen Autor und sein Werk, erfahren Sie mehr von Laura Staniszewski. Sie hören eine neue Ausgabe unserer Sendereihe Kultursalon.
Erzählende Literatur, die sich inhaltlich mit der Geschichte Tschechiens und insbesondere Böhmens auseinandersetzt. Darum geht es. Laut dem Adalbert-Stifter-Verein ist solche Literatur in den letzten Jahren zu kurz gekommen. Nach reifer Überlegung entstand in diesem Jahr daher die Bestenliste böhmischer und mährischer Erzählliteratur. Neben tschechischen Autoren sollen auch deutschsprachige Autoren berücksichtigt werden. Peter Becher, Projektkoordinator und Geschäftsführer des Stiftervereins.
Es sollte erzählende Literatur sein, keine Lyrik, keine Essays, keine Aufsatzbände. Und die Bücher sollten in deutscher Sprache vorliegen, mussten nicht in deutscher Muttersprache verfasst sein, sondern nur in einer deutschen Übersetzung oder eben auch in der Muttersprache.
Die Werke sollten außerdem im Zeitraum von 1990 bis 2010 publiziert worden sein. Doch warum gerade dieser Zeitraum?
Bei 89 ja der ganz große Einschnitt war, die sanfte Revolution, der Fall des Eisernen Vorhangs. Das dürfte in der europäischen Geschichte doch, meine ich, sehr stark gewesen sein. Und es ist absehbar und verständlich, dass man fragt, wie denn Schriftsteller auf diese Wende reagiert haben, ob sich da die Thematik etwas verändert hat, ob etwas Neues hinzugekommen ist. Wie haben Autoren in dieser Spanne gearbeitet? Was haben sie gesehen? Was haben sie thematisiert?
Den ersten Platz mit 47 Punkten belegte Blut ist kein Wasser von Josef Jelitschka. Es handelt sich um eine Familienchronik, die 1991 posthum erschien. Aber auch noch lebende Autoren wie Jachim Tupol, Jiří Kratochvíl und Pavel Kohut mit seinem Werk Sternstunde der Mörder findet man auf der Bestenliste. Über die Auswahl bestimmte eine Jury. Jeder Juror hatte die Möglichkeit, von sich aus 10 Bücher vorzuschlagen und mit einer Rangordnung zu versehen. Das erste Buch erhielt 10 Punkte, das 10. Buch einen Punkt. Insgesamt 90 Titel kamen auf diese Weise zusammen. Die 10 Bücher mit der höchsten Punktzahl finden sich auf der endgültigen Liste. Den Juroren war die Entscheidung über die Auswahl der Bücher größtenteils freigestellt. Dabei war die Jury bestehend aus Kritikern, Slawisten und Germanisten bunt gemischt.
Der vielleicht bekannteste ist Peter Demetz, der in Prag geboren ist, der als Germanist einen weithin bekannten Namen hat und in den USA lebt. Aus Österreich haben sich unter anderem der Karl Markus Gauss aus Salzburg beteiligt und die Christa Rothmeier aus Wien.
Auf die Bestenliste gewählt wurde auch ein Buch, das überwiegend in der Tschechoslowakei der 60er und 70er Jahre spielt. Georgs Sorgen um die Vergangenheit im Reich des heiligen Hodensack Bimbans von Prag wurde mit einem guten 6. Platz ausgezeichnet. Protagonist ist der Ich-Erzähler Georg. Hintergrund sind die Entwicklungen der Zeit. Der Prager Frühling, seine Niederschlagung durch den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes und die nachfolgende neostalinistische Ära. Dazu der Autor des Buches Jan Faktor.
Es ist auch ein politisches Buch über die Zeit, also vor 68, 68 und über die Zeit der Normalisierung. Und Georg ist einer, der eben da hineinwächst in den 50er Jahren relativ heiter, dass die ganzen Verbrechen eben, die damals begangen wurden, nicht wahrnehmen kann, unter denen nicht leidet. Und nach entfaltet sich auch die politische Wahrnehmung von Georg. Also es ist ein politischer, im Grunde politischer Entwicklungsroman auch, mit der ganzen Wut auch dann in dem Georg wächst, als der in den 70er Jahren absoluter Gegner und absoluter Ausgegrenzter dieses Regimes wird.
In einer der schönsten Wohngegenden Prags wächst Georg zwischen den Tanten mit Kriegstraumata, der Großmütter und der überstrahlend schönen Mutter auf. Es ist ein Frauenhaushalt, in dem Georg sich nach einer starken männlichen Persönlichkeit sehnt. Der tyrannische Onkel und der von der Mutter getrennt lebende Vater erfüllen diese Aufgabe nicht. Ganz im Gegenteil. Dem eigenen Vater gegenüber empfindet Georg Abscheu. Dies niederzuschreiben hat den Autor, der in diesem Roman seine Kindheit verarbeitet, viel Zeit gekostet.
Da ist sehr viel Hass auch hineingeflossen beim Verarbeiten dieser Vaterfigur. Der wohnt aber nicht in der Wohnung, der ist ausgelagert, der wohnt mit seiner neuen Frau ganz woanders. Ist aber auch im Buch natürlich viel, viel mehr draus geworden, als es in der Realität der Fall war. Und da habe ich mich auch sprachlich, literarisch ziemlich ausgetobt, auch fiktiv.
Auch beim Titel des Werkes hat Jan Faktor sich ordentlich ausgetobt.
Das Buch hieß ursprünglich nur Georgs Sorgen um die Vergangenheit. Ich wollte aber unbedingt klar machen, dass das Buch in Prag spielt. Ein Prag-Buch ist ein tschechisches Buch, also deutsch geschrieben. Und dieses Prag konnte ich einfach vorne nicht unterbringen. Und so habe ich es ganz unauffällig hinter diesem extrem auffälligen Titel, unauffällig Prag untergebracht. Also das wichtigste Wörtchen in dem Titel ist eigentlich Prag.
Auf dem 2. Platz der Bestenliste mit 46 Punkten ist ein Buch, das eine große Zeitspanne umfasst. Ein herrlicher Flecken Erde von Radka Denemarkova. Die Autorin hat dafür sogar den wichtigsten tschechischen Buchpreis gewonnen, den Magnesia Litera. Protagonistin des Buches ist Gita Lauschmanova, Tochter einer wohlhabenden Familie. Ihre Mutter ist Prager Tschechin, ihr Vater sudetendeutscher Großgrundbesitzer. In ihrem Heimatdorf Poglice stößt die Familie dadurch schon vor dem Krieg auf viel Ablehnung und die Lage bessert sich nicht. Nach dem Einmarsch der Nazis erfährt Gita, dass sie Jüdin ist. Autorin Radka Denemarkova.
In diesem kleinen Dorf, da gibt's viel Neid. Und diese Familie Lauschmann ist ja reich und erfolgreich. Und dann ist es klar, wenn jemand das ahnt, dass die Juden sind, dann während der Nazizeit benutzt das gleich der Nachbar.
Von den Landsleuten als Staatsfeinden angesehen, von den Nationalsozialisten als Juden verfolgt. Die Ablehnung ihrer Mitmenschen zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Roman. Nach Ende des Kriegs und Jahren der Qual in Auschwitz kehrt die mittlerweile 16-jährige Protagonistin in ihr Dorf zurück. Im Gepäck ihre jugendliche Naivität. Fernab der Realität erhofft sie sich, dass ihre Familie am Tisch sitzt und nur auf sie warten würde. Auf sie, die sich bloß verspätet hat. Doch im vertrauten Heim sitzt keiner ihrer Verwandten. Der Familienbesitz wurde konfisziert, fremde Menschen sitzen nun an genau dem Tisch, den sie in trauter Erinnerung zurücklassen musste.
Was willst du hier? Kannst du nicht anklopfen? Anklopfen? Wieso? Schon wieder steht mir das Wasser in den Augen. Ich schlug es hinunter. Rufe die Tränen, die sich an die Startlinie drängen, zurück, komme ihnen mit meiner Stimme zuvor. Ich wohne hier. Ich bin Gita Lauschmanova. Mein Vater hatte das erste Motorrad hier in der Gegend und hat immer in dem Ledersessel gesessen, dahinter ihnen in der Ecke.
In der fiktiven Erzählung vor dem Hintergrund wahrer Ereignisse geht es auch darum, wie sich Menschen instinktiv Opfer suchen und diese terrorisieren. So wird Gita nach der Zeit in Auschwitz wieder Opfer. Sie wird von den Dorfbewohnern vertrieben. Erst nach 60 Jahren schafft sie es, nach Poklice zurückzukehren. Doch auch die nächste Generation reagiert unaufgeschlossen. Radka Denemarkova.
Eltern geben den Kindern immer wieder dieselben Klischee, dieselben Vorurteile, dieselben Vorstellungen, wie das richtige Leben gelebt sein soll.
Und so ist Gita abermals dem Terror der Dorfbewohner ausgeliefert. Um die Familie zu rehabilitieren, bleibt sie jedoch diesmal stark. Bei der besten Liste mit Nachwendeliteratur soll es nicht bleiben. Eine weitere Liste mit neuen interessanten Werken ist in Arbeit und soll noch im Mai dieses Jahres herausgegeben werden. Dabei stehen Bücher zur Auswahl, die im Zeitraum von 1969 bis 1989 erstmals publiziert wurden. Peter Becher hält diese besten Listen schließlich für sinnvoll.
Wenn man sich die deutschen Feuilletons angeschaut hat, in unseren Zeitungen eigentlich Bücher mit tschechischen Themen, tschechische Autoren oder deutsche Autoren, die böhmische Themen behandeln, kaum noch irgendwie in Erscheinung getreten sind. Und wir wollten hier einfach ein wenig darauf hinweisen, dass hier viel geschrieben worden ist, dass hier zum Teil hochinteressante und hochdifferenzierte Bücher erschienen sind und dass es auf alle Fälle wichtig wäre, auf sie wieder einmal stärker hinzuweisen.
Soweit Laura Staniszewski mit ihrem Kultursalon. Und damit ist die heutige deutschsprachige Sendung am Ende angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich von Ihnen Markéta Kachlíková. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.